Liebe Freunde, 15. und 16. Kapitel der Apokalypse, diese zwei Kapitel schließen sich nun an das literarische Konzept, das ich Ihnen zu Beginn unserer Lesungen vorgestellt habe. Es geht also in der Apokalypse um das Geschehen, in unserer Sprechweise Geschichte. Es ist also Geschichtsdeutung. Diese Geschichtsdeutung hat dann zur Grundaussage, dass auf der einen Seite die Herrschaft Gottes seit der Auferstehung Christi unaufhaltsam im Vordringen ist und die Schöpfung heimführt in ihre Vollendung, und auf der anderen Seite der Widersacher, Gestalt des Drachen, sich dagegen wehrt. Der Herr Christus, der diese Aufrichtung der Gottesherrschaft durchführt, ist dargestellt als das Lamm. Also die Konfrontation des Lammes mit dem Drachen ist eigentlich das Zentralthema. Und daraus erklärt sich, dass alles das, was da wie von uns Geschichte genannt wird, nichts anderes sind als Symptome dieses verborgenen Geschehens. Und dieses verborgene Geschehen wird dann in seinen Einzelheiten in den sogenannten 3-7er-Reihen dargestellt. Damit Sie den Zusammenhang also ins Bewusstsein bekommen, darf ich Sie noch einmal daran erinnern. Nach dem 5. Kapitel, wo der Waltende die Buchrolle in der Hand hält, versiegelt mit 7 Siegeln, kommt das Lamm und beginnt die Siegel zu öffnen. Wir haben also als erste 7er-Reihe das Öffnen der 7 Siegel. Und ich darf Sie daran erinnern, dass wir damals begriffen haben, diese Buchrolle versiegelt mit 7 Siegeln ist auch ein Testament. Und das Öffnen eines Testaments ist Sache des Testamentvollstreckers. Also wenn das Lamm nun die 7 Siegel öffnet, das heißt, dass Christus in seiner irdischen Anwesenheit, das ist im Wirken der Kirche, durch die Kirche redet er, durch die Kirche handelt er, in der Kirche begegnet er dem einzelnen Menschen. Deswegen ist die Kirche sein Leib, er das Haupt, wir die Glieder. Also was Christus in der Geschichte wirkt, im Leben dieses Planeten und im Leben, man kann ruhig sagen, des Kosmos, das ist Öffnen der Siegel, nämlich Durchführung, Verwirklichung dessen, was grundsätzlich und unabänderlich beschlossen ist. Ein Testament ist ja ein unabänderlicher Beschluss, der in Kraft tritt im Augenblick des Todes. Dieser Tod ist das Kreuz, und im Augenblick des Kreuzes Todes, es ist vollbracht, beginnt die Verwirklichung der göttlichen Schöpfungsidee. Das war die eine 7er-Reihe, wobei das dann literarisch sehr kunstvoll gestaltet ist, dass beim letzten Siegel, beim 7. Siegel, dann der Einsatz gegeben wird für die nächste 7er-Reihe, nämlich für die 7 Posaunen. Und da werden dann auch wieder einzelne Gesichtspunkte aus diesem Geschehen, aus dieser Geschichte, aus dieser Konfrontation Lamm und Drache, werden wieder einzelne Gesichtspunkte gezeigt, aber unter dem gemeinsamen Titel Posaune. Ich habe Ihnen damals gesagt, dass die Posaunen, das waren Kultinstrumente im Tempel zu Jerusalem, die ertönt sind jeden Tag in der Früh, wenn die Tore des Tempels geöffnet wurden, waren 7 Posaunenstöße, und bei der Feier des Brandopfers waren 3 Posaunenstöße. Also die Posaune ist ein Kultinstrument, und als wir müssen immer mit den Ohren der damaligen Zeitgenossen die Dinge hören. Für die war die Symbolik natürlich auf der Hand liegend. Sodass die zweite Aussage dann darin gipfelt, dieses Geschehen ist nicht nur Durchführung des ursprünglichen Planes, also Öffnen der 7 Siegel, es ist auch ein Kultgeschehen, nämlich ein Geschehen zur Anbetung und Verherrlichung Gottes. In dem Maß, als sich Gott durchsetzt, wird seine Wirklichkeit erkennbar, spürbar in der Schöpfung, und die Schöpfung huldigt ihm. Die Schöpfung wird in einen Zustand gesetzt, der zur Verherrlichung Gottes dient. Und das ist also ausgesagt mit diesen Bildern der 7 Posaunen, dass das Ganze letztlich ein kultisches Geschehen ist. Erinnern Sie sich an das 4. Kapitel der Apokalypse, wo auch zusammenfassend gesagt wird, dass alles, was da geschieht und geschehen muss, also die ganze Geschichte, dass das letztlich nichts anderes ist als ein einziger Hymnus, würdig bist du zu empfangen, Ruhm und Ehre und Macht und Lobpreis, denn du hast das All geschaffen und durch deinen Willen ist es geworden. Ich danke Ihnen, meine Freunde, dass Sie immer wieder kommen, jeden Mittwoch, weil ich Ihnen letztens schon gesagt habe, dass ich so unsicher bin bei diesem Thema. Es ist für jemanden, der wie ein Priester, also ständig mit dieser Glaubenswelt befasst ist, ist es ja keine Schwierigkeit. Aber für Sie, die Sie aus Beruf und Familie und Öffentlichkeit und Politik und Gesellschaft und Sport und weiß Gott, wo Sie herkommen, nicht, ist das eine so fremde Welt und es ist für Sie so schwierig, das innerlich mitzuvollziehen. Wie gesagt, deswegen danke ich Ihnen, dass Sie durch Ihr Erscheinen irgendwie zu erkennen geben, dass Sie offenbar doch damit etwas anfangen können. Und so haben wir dann heute die dritte Siebenerreihe zu besprechen. Erste Siebenerreihe, sieben Siegel, zweite Siebenerreihe, sieben Posaunen. Und die siebente Posaune ist 11. Kapitel, Vers 15 gewesen. Da hat es geheißen, da blies der siebente Engel und gewaltige Stimmen im Himmel huben an, jetzt ist die Herrschaft unseres Gottes und seines Gesalbten, der Gesalbte auf Hebräisch heißt Messias, und seines Gesalbten über die Welt gekommen und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Also die siebente Posaune kündigt schon die Vollendung an. Die Vollendung dieser Gottesherrschaft, die mit der Auferstehung Christi einsetzt und sich in der Geschichte durchsetzt und schließlich, wie wir es nennen, im jüngsten Gericht, sich in der ganzen Schöpfung vollendet. Das ist also die siebente Posaune. Und diese Vollendung wird nun in den sieben Zornesschalen geschildert, die also die dritte Siebenerreihe darstellen und die vom Gericht handeln. Die Zornesschalen, das ergibt sich aus dem Begriff also des Zornes, ich lese den ersten Vers des 15. Kapitels, ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel mit den sieben letzten Plagen, denn in ihnen vollendet sich Gottes Zorngericht. Da müssen Sie sich wieder ein bisschen hineindenken in den Unterschied der damaligen und der heutigen. Wir denken in Begriffen, die denken in Bildern und in Personen. Wir sagen zum Beispiel Gericht und meinen damit also die Wiederaufrichtung des Rechtes und die Überwindung des Rechtlosen oder des Verbrecherischen oder des Ungerechten. Also das meinen wir, wir haben einen abstrakten Begriff. Der Israelit oder überhaupt der Orientale denkt in Personen und der Zorn ist also die Emotion, aus der dann ein gerichtliches Handeln entsteht. Der Zorn des Herrschers, der Zorn des Königs, dass hier also Unrecht geschieht und dieser Zorn führt dazu, dass dieses Unrecht überwunden und das Recht wiederhergestellt wird. Also wir müssen uns da hüten davor, dass in unsere Vorstellungswelt einfach zu übernehmen, denn wenn wir vom zornigen Gott reden, dann verirren wir uns in eine völlig falsche Richtung mit unserer Gottesvorstellung. Aber wenn man versteht, wie das damals also aufgefasst wurde, können wir es ja auf unsere Weise dann begreifen. Dieses große Zeichen und wunderbar, das ist eigentlich erschreckend, denn wenn wir jetzt hören, es wird vom Zorn Gottes, vom Zorngericht geredet, das ist doch nicht großartig und wunderbar. Dennoch, es ist großartig und wunderbar, vielleicht in dem Sinn, wie Martin Luther einmal ausgerufen hat. Ich habe es Ihnen, glaube ich, schon auch einmal erwähnt, wie die Wirren in der Reformationszeit damals also ganz überbordet haben und in verschiedenen Gegenden Deutschlands, vor allem im Rheinland, also alles in voller Auflösung war, die Wiedertäuferkämpfe und die Bauernaufstände und es war so fast eine chaotische Situation in weiten Gebieten Deutschlands damals und irgendwo das auslösende Element war die Reformation und Martin Luther hat sich da mitverantwortlich gefühlt an der ganzen Entwicklung und war verzweifelt, dass ihm niemand mehr gehorcht und dass er das nicht mehr in den Griff bekommt, dass er das nicht mehr in Ordnung bringen kann und da hat er ausgerufen, komm lieber jüngster Tag, denn es kommt ein Tag, wo also Gott sich durchsetzt und wo das Gottwidrige endgültig kapituliert und endgültig ins Knie bricht und anbetet. Das ist also dieses Offenbarwerden. Sie dürfen nicht vergessen, dass in der Sprechweise des Evangeliums die Wiederkunft Christi keine Wiederkunft ist, sondern ein Offenbarwerden. Der griechische Ausdruck für die Wiederkunft Christi heißt Parousie und Parousie heißt Anwesenheit auf Deutsch. Also die verborgene Anwesenheit unseres Herrn im Dasein. Die wird offenbar und vor dem offenbar werdenden Christus kapituliert die Kreatur. Das ist ungefähr die Parousie. Und das, an das denkt Martin Luther, wenn er sagt, komm lieber jüngster Tag, da ist jüngster Tag nicht eine Summe von Schrecknissen und von Grauen, sondern ein Aufatmen. Jetzt haben wir das hinter uns. Jetzt ist alles Gottwidrige überwunden und zerbrochen, einfach an der Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Dieses Gericht, von dem wir also bei den Zimsonnenschalen hören, wird also einerseits als etwas Ersehnenswertes und Großes und Wunderbares geschildert und wird dann im Vergleich ausgesagt als die sieben letzten Plagen. Diejenigen von Ihnen, die ein bisschen ein gutes Gehör haben für biblische Ausdrücke und biblische Formulierungen, wissen sofort, um was für Plagen es sich da handelt. Das ist Ägypten. Wir haben ja immer wieder die Analogie mit Ägypten. Ägypten ist das Symbolwort in der ganzen neutestamentlichen Literatur, das Symbolwort für die Macht des Wiedergöttlichen, diese Macht, die das Gottesvolk, also das Volk Israel, damals in Ägypten zum Untergang verurteilt hat, zur Sklaverei, zu einer endlosen Qual, zu einer völlig hoffnungslosen Existenz. Also das, die Summe aller negativen Existenzaussagen sind zusammengefasst in dem Wort Ägypten. Und Befreiung aus Ägypten, das ist das große Erlebnis, das ist die Grunderfahrung des Volkes Israel. Da könnten wir jetzt die ganze Liturgie durchgehen, die in Israel bei den Festtagen gefeiert wurde. Wir könnten die Heilige Schrift durchgehen. Sie würden merken, dass in den Büchern des Mose ununterbrochen auf diese Befreiung aus Ägypten hingewiesen wird. Und das Volk Israel angeleitet wird im Paschafest alle Jahre mit aller Bewusstheit und aller Dankbarkeit, diese Befreiung neu zu feiern und es wieder genauso zu vollziehen, das Paschamahl und den Auszug aus Ägypten, jedes Jahr, wenn das Paschafest gekommen ist, damit es ja nie in Vergessenheit gerät, wie Gott mit starker Hand und erhobenem Arm sein Volk vom Tod, vom Untergang, von der Sklaverei befreit hat. Und diese Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten ist also das Symbolwort für Befreiung überhaupt. Sie werden sich erinnern, dass in der Befreiungstheologie das Wort Befreiung anstelle des Wortes Erlösung verwendet wird. Teilweise missverständlich, teilweise in Ordnung. Ich meine, man kann, genauso wie man die Existenztheologie nicht von vornherein als akatholisch aburteilen darf, sondern da gibt es eben solche Theologen und solche Theologen. Und so ist es auch bei der Befreiungstheologie. Es ist also im Sinn, ganz im Sinn des Alten und Neuen Testaments, wenn man Befreiung, die im Falle Ägypten ja eine sehr irdische, also wirklich Befreiung von Sklaverei und Untergang und Ausrottung und Misshandlung und Hunger gewesen ist, wenn man diese Befreiung dann aber eben als Symbol für Befreiung vom wirklichen Tod, denn das medizinisch-biologische Sterben ist nicht Tod im Sinn des Evangeliums. Und Freiheit ist nicht, ob ich einen Staat habe oder ob ein anderer Staat über mich herrscht und mich regiert, sondern die Freiheit ist das Hineinwachsen in die Einigung mit Gott. Und das Leben ist die Teilhabe an seiner Existenzweise, das Hineingenommensein in die Vollendung des Lebens, die da dreifaltiger Gott heißt. Das sind also einfach Übertragungen, sodass ein geschichtliches Phänomen, Befreiung aus Ägypten, zum Symbol wird für ein allgemein menschliches Phänomen. Und das allgemein menschliche Phänomen, da bin ich dem Viktor Frankl sehr dankbar für einen Aufsatz, den ich vor einigen Wochen gelesen habe, wo er also von der Verstörtheit unserer Generation, von der psychischen Verstörtheit, von einer Kollektivneurose unserer Generation gesprochen hat und als Grund dafür angibt, dass der moderne Mensch, der gottentfremdete, das sagt er nicht, das sage ich jetzt dazu, der gottentfremdete Mensch, weil Viktor Frankl vermeidet also den Ausdruck Gott immer wieder, obwohl er sehr häufig scheinbar von ihm redet. Also wo er sagt, dass diese Kollektivneurose ihre Ursache darin hat, dass der moderne Mensch, eben der gottentfremdete Mensch, dass der mit der tragischen Trias nicht zu Rand kommt. Er spricht von einer tragischen Trias. Trias heißt auf Deutsch Dreiheit. Die tragische Dreiheit. Es sind drei Wirklichkeiten, denen kein Mensch entgeht und die sein Glück und seine Freude und sein Leben zerstören. Die drei Wirklichkeiten sind Schuld, Leid und Tod. Und diese drei Realitäten, die betreffen jeden einzelnen Menschen. Jeder wird schuldig, jeder trägt ein Kreuz, jeder begegnet dem Leid, jeder stirbt. Und diese drei Negativa sind für den Menschen letztlich genau das Gegenteil dessen, wozu er sich berufen fühlt. Ich bin hier geschaffen, um zu leben, nicht um zu sterben. Das wäre doch ein Wahnsinn, wenn ich geschaffen worden bin, damit ich krepiere. Nicht? Das wäre, das ist ja der Widersinn von sich selber. Und mein ganzes Wesen, meine ganze Natur, meine ganze Veranlagung wartet auf Freude, auf Erfüllung, auf Glück. Wir sind nicht fürs Leiden, es sträubt sich etwas gegen uns. Ich kann versuchen, aus einer hohen religiösen Gesinnung heraus das Leiden ja zu sagen im Hinblick auf die Gestalt Christi, aber wenn ich Christus nicht kenne, wenn mir sein Kreuz nichts bedeutet, dann weiß ich nicht, was ich mit dem Leiden anfangen soll. Dann muss ich mich irgendwie verhärten, um drüber zu kommen. Ich kann mich darauf nicht einlassen, um von Schuld gar nicht zu reden. Ich erinnere mich an eines der frühesten Bücher von Viktor Frankl, ich glaube, die ärztliche Seelsorge ist es gewesen, dieses Buch aus den späten 40er, Anfang 50er Jahren, wo er vom Schuldkomplex redet und wo er da sagt, dass der Psychiater natürlich sich mit dem Schuldkomplex befassen muss und schildert dann eine Reihe von Fällen aus seiner Praxis und ein bisschen die Theorie, was also ein Psychiater macht, wenn sich ein Patient mit seinem Schuldkomplex herumschlagt, mit seiner Schuld auf Deutsch gesagt nicht fertig wird, versucht die Schuld zu verdrängen, sie lässt sich nicht verdrängen, sie kommt dann irgendwo wieder auf einer anderen Seite, kommt sie dann wieder ins Bewusstsein und der Psychiater versucht dem Menschen halt zu helfen auf seine Weise. Und dann heißt es am Schluss bei dieser Frage in dem Buch von Frankl, wenn Sie mein Buch gelesen haben, nein, wenn Sie das jetzt gelesen haben, sind Sie vielleicht sehr enttäuscht und werden sagen, er gibt uns doch nur Steine statt Brot. Also was kann er denn schon wirklich machen, der Psychiater, nicht? Bei der Frage Schuld. Er gibt uns doch nur Steine statt Brot. Und dann sagt der Frankl weiter, wenn Sie mein Buch aber genau gelesen haben, dann werden Sie nicht so streng urteilen, dann werden Sie vielleicht sagen, er gibt uns schon Brot, aber eben Brot statt Manna. Was wir brauchen würden, um mit Schuld fertig zu werden, das kommt wirklich von Gott. Das ist das Manna, also das Brot vom Himmel. Ich kann euch schon was tun, ich kann als Psychiater schon irgendwie helfen, dass ihr über die Runden kommt. Aber heilen kann ich euch nicht. Heilen kann wirklich nur er. Ich kann euch Brot geben, aber eben Brot statt Manna. Nicht? Und das ist ein Gedanke, der ihn scheinbar immer wieder beschäftigt hat, weil er, wie gesagt, 30 Jahre später wieder auf das zurückkommt und von der tragischen Trias redet, Schuld, Leid und Tod. Eine Trias, eine Dreiheit, mit der du positiv nur fertig wirst von Christus her. Denn da ist auf einmal Schuld genommen, Leid geheiligt und Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Die Auferstehung hat den Tod einfach überwunden. Also das ist nur zu dem ersten Vers. Ich sah sieben Engel mit den sieben letzten Plagen, denn in ihnen vollendet sich Gottes Zorngericht. Die Plagen sind also Ägypten und Ägypten ist diese unsere verlorene Existenz, wie sie etwa von Viktor Frankl dargestellt ist. Bevor nun aber das 16. Kapitel die Ausgießung der sieben Zornesschalen darstellt, kommt ein Vorausblick, ein sehr schöner, den Sie vielleicht mit einem Bild verstehen können, das ich zu Beginn unserer Lesungen verwendet habe. Ich habe Ihnen damals gesagt, stellen Sie sich vor, einen Turm, der aus Glaswürfeln besteht. Und jeder Glaswürfel bedeutet eine Periode der Menschheitsgeschichte. Und du fangst an mit der prähistorischen Existenz des Menschen und dann kommen die ältesten Kulturen, ich weiß nicht, welche die älteste ist, ob das die ägyptische ist oder welche, ist ja egal, also nicht, dass man dann die Kulturen da rein auch und dann kommt also die Antike, dann kommt also Griechenland und dann kommt Rom und dann kommt also das Frühmittelalter und so weiter, nicht, also und jede Periode der Menschheitsgeschichte wäre so ein Glaswürfel, wo das alles drinnen zu sehen ist. Und nun kannst du diesen Turm, wo ein Glaswürfel auf dem anderen steht und der oberste Glaswürfel ist dann also das Atomzeitalter, in dem wir leben, nicht, wenn sie diesen Turm von lauter Glaswürfeln vor sich haben, können sie zweifach die Sache anschauen. Sie können sich vor den Turm hinstellen und der Reihe nach von unten anfangen, der Reihe nach eine Periode nach der anderen studieren. Oder sie können von oben herunterschauen und sehen alles gleichzeitig. Sehen alles gleichzeitig, wobei also Zeit sich aufhört praktisch bei der Schau von oben. Und genau das macht die Apokalypse. Sie kennt keine chronologischen Abläufe. sondern sie kennt nur Wirklichkeiten, die der Seher erkennt, ohne eine Ahnung zu haben, wo das hingehört, in welche Zeit das einzuordnen ist, weil ja überhaupt, soweit wir das ahnen können, ein bisschen, man weiß, 99 oder 999 Promille über Gott weiß man nicht, ein Promille weiß man vielleicht nicht. Und also das ist zu dem einen Promille, das man wahrscheinlich weiß, gehört, dass in Gott sicher Zeit nicht ist. Und wenn nun der Mensch in die Einigung mit der göttlichen Existenzform hineinwächst, dann ist er, soweit wir das ahnen, sicher außerhalb von Zeit, sodass diese Schau, die ich jetzt erwähnt habe, diese Glaswürfel von oben alle gleichzeitig, dass die wahrscheinlich also die Schau des Visionärs ist, der ja an Erkennen Gottes teilnimmt. Und sehen Sie, da ist also, wenn wir sagen, dass da ist, also Zeit hört da auf, wenn wir es von oben sehen, so hören Sie jetzt Anfang des 15. Kapitels, bevor dann die sieben Zornesscheuen dargestellt werden, hören Sie schon die Vollendung. Diese Vollendung, die wahrscheinlich deswegen hier vorgestellt wird, damit wir aus dem Wissen, wo das Ganze letztlich hinmündet, das Grauen des Gerichtsvorganges vielleicht leichter bewältigen. Und ich sah etwas wie ein kristallenes Meer gemischt mit Feuer und die sich siegreich vor dem Tier und seinem Bild und vor der Zahl seines Namens bewahrten, sah ich mit den Harfen Gottes auf dem kristallenen Meere stehen. Sie singen das Lied von Mose, dem Gottesknecht, und das Lied vom Lamme und rufen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allherrscher, gerecht und wahrhaft sind deine Wege, König der Völker. Wer sollte sich nicht fürchten und nicht preisen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und dir huldigen, denn offenbar geworden sind deine gerechten Gerichte. Also da ist, wie gesagt, vorweggenommen schon die selige Vollendung. Das kristallene Meer wird manchen von Ihnen noch in Erinnerung sein aus dem 4. Kapitel der Apokalypse. Das war diese Schlüsselvision von dem, der auf dem Throne sitzt und dem dann die ganze Schöpfung huldigt. Und da heißt es hier, vor seinem Thron ist etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Kristall. Und ich habe Ihnen damals gesagt, dass das vermutlich, wir wissen ja bei vielen Symbolen nicht so eindeutig, was sie wirklich bedeuten, aber dass das vermutlich eine letzte Distanzierung ist, dass erst in der Vollendung, erst im ewigen Leben, der Mensch ganz in die Einigung mit dem dreifaltigen Leben hineingenommen ist, bis dahin auch als erlöster Mensch immer noch in einer Distanz steht, die noch unübersteigbar ist, dieses kristallene Meer, über das durchsichtig, ein Meer durchsichtig wie Kristall, also dass den Menschen immer, auch schon den erlösten Menschen, den getauften Menschen, noch in eine letzte Distanz vor der vollen Vereinigung mit Gott hindert. Und jetzt ist dieses kristallene Meer gemischt mit Feuer. Sie werden sich erinnern, Feuer ist das Symbolwort für das Wesen Gottes, angefangen vom brennenden Dornbusch und seitdem durch die ganze Prophetenliteratur ist das Erscheinen Gottes immer mit Feuerphänomenen irgendwie dargestellt. Und jetzt ist dieses kristallene Meer gemischt mit Feuer, also das Göttliche hat sich uns mehr genähert. Und diese Vollendeten, die sich siegreich vor dem Tier, seinem Bild und der Zahl seines Namens bewahrten, sah ich mit den Harfen Gottes auf dem kristallenen Meer stehen. Jetzt sind sie also in die volle Einigung mit Gott hineingenommen. Und zwar diese Siegreichen, die sich vor dem Tier, seinem Bild und der Zahl seines Namens bewahrten. Erinnern Sie sich bitte an das 12. und 13. Kapitel, wo ich Sie sehr eindringlich aufmerksam gemacht habe auf das Wesen des Satanischen in unserem Begreifen und in unserem Erkennen, wo die Nachäffung Gottes, also dieses leidenschaftliche Gott sein wollen, dieses Nicht-Ertragen, dass ein anderer Gott ist. Ich habe es Ihnen damals an menschlichen Reaktionen wie Karl Marx und Friedrich Nietzsche ein bisschen dargestellt, dass Sie also versuchen können, das irgendwie nachzuempfinden. Und dieses Streben sein wie Gott und sich an seine Stelle setzen und selber Gott sein, das äußert sich auch darin, dass er alles nachäfft, auch die Trinität. Ich habe Ihnen damals diese satanische Trinität, der Drache, der in den, in den beiden Tieren sich manifestiert und mit den Tieren eins ist, der Drache, das erste Tier und das zweite Tier, satanische Trinität. Und so haben sie auch hier diese Dreiheit, dass der Satan ist den Menschen gegenübergetreten in der Gestalt des Tieres mit seinem Bild und mit der Zahl seines Namens. Das haben wir damals im 14. Kapitel, im 13. Kapitel haben wir das gelesen. Und diese Siegreichen sah ich mit den Harfen Gottes auf dem kristallenen Meer stehen. Wieder appelliere ich an ihr Gedächtnis. Die Harfen Gottes haben wir gehört im 14. Kapitel, wo wir also diese Vollendeten auch einen Blick in das ewige Leben, in die ewige Seligkeit getan haben. Und da heißt es, diese 144.000, sie tragen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben. Und ich hörte einen Klang aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen gewaltigen Donners. Und bei dem Klang, den ich hörte, war es, wie wenn Harfenspieler auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron. Das war also im Kapitel 14. Und jetzt sind diese 144.000 sind wieder in unserem Blickfeld. Und ich sehe sie mit den Harfen Gottes. Und sie singen an dem Lied mit. Sie singen das Lied von Mose, dem Gottesknecht, und das Lied vom Lamme. Also das ist offenbar so gemeint, dass das ein einziges Lied ist, dass dieses Lied sowohl das Lied des Mose als das Lied des Lammes ist. Wenn Sie es nachlesen wollen, müssen Sie das 15. Kapitel im Buch Exodus, das ist das zweite Buch des Mose, aufschlagen. Da haben Sie das Siegeslied des Mose. Nach der Befreiung aus Ägypten durch das Rote Meer ist dann dieses Siegeslied, wo Mose die Herrlichkeit und die Treue und die Sieghaftigkeit Gottes anbetet, die Sieghaftigkeit, die das Volk Israel gerettet hat. Und wenn Sie den Gedanken mitnehmen wollen für die Karwoche, Sie werden sich erinnern, dass in der Osternacht, unmittelbar vor der Taufwasserweihe, sind diese 9 Lesungen, das heißt 7 Lesungen aus dem Alten Testament und dann eine Epistel und dann ein Evangelium. Und diese 7 alttestamentlichen Lesungen, sie beginnen mit dem Schöpfungsbericht, die muss man nicht alle lesen. Die ganz eifrigen Pfarrer lesen alle, obwohl es also so eine halbe Stunde dauert. Die anderen, also 2 muss man mindestens lesen. Und wenn das auch noch hinderlich ist, dann muss man wenigstens eine lesen. Aber eine ist absolut vorgeschrieben, und zwar die dritte. Das ist das Siegeslied des Mose bei der Befreiung aus Ägypten. Also dadurch durch das Rote Meer, nicht? Und das ist dieses Lied des Mose, und es ist gleichzeitig das Lied vom Lamm. Denn ich habe Ihnen früher gesagt, Ägypten und die Befreiung aus Ägypten ist ein Symbolwort für das ganze Erlösungsgeschehen. Der neue Mose ist dann Jesus Christus, das Lamm, und seine Erlösung betrifft nun nicht Israel, sondern die Völker der Erde, die Gesamtheit des neuen Gottesvolkes. Und wenn das nun also dieses Lied, wie lautet dieses Lied, das sie singen? Da ist irgendein Hymnus der damaligen Zeit, aber wir erkennen ja schon ein Lied vom Lamm. Darf ich Sie erinnern an das 5. Kapitel, wo das Lamm die Buchrolle übernimmt aus der Hand des Waltenden, der auf dem Throne sitzt, und dann die ganze Schöpfung niederfällt vor dem Lamm, das nun dieses Buch übernommen hat und in 3 Strophen dem Lamm huldigt: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut erkauft, die da kommen aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jedem Geschlecht. Und du hast sie zu Königen und zu Priestern gemacht, dass sie herrschen werden über die Erde. Das ist die erste Strophe, der Lobpreis des Gottesvolkes, die zweite Strophe dann Lobpreis der Geistwesen, dritte Strophe Lobpreis der vernunftlosen Kreatur. Und wir sagten damals, Lobpreis heißt auf Griechisch Eucharistia. Die Eucharistia, der Lobpreis, der sich um das geschlachtete und lebende Lamm, der dort erklingt, sodass wir auch plötzlich bei der Messe sind. Da hast du die Eucharistia, das geschlachtete und lebende Lamm ist die Gegenwart des Herrn in der Wandlung, denn in der Wandlung ist er der geopferte Christus, geschlachtetes Lamm und lebendes Lamm, weil er der Auferstandene und Verklärte in den Gestalten des Sakramentes ist. Und um dieses geschlachtete und lebende Lamm, der Lobpreis, die Eucharistia der ganzen Schöpfung, sodass wahrscheinlich auch hier wieder die Eucharistiefeier gemeint ist. Nicht nur irgendein beliebiger Lobpreis, sondern die Eucharistia, die ja damals, das ist glaube ich heute auch so, doch absolut zentral im Bewusstsein der Christen steht. Wenn ich Sie frage, wo sich Ihr Christsein am intensivsten realisiert, werden Sie mir wahrscheinlich auch sagen, in der Sonntagsmesse. Das ist zweifellos, das ist die Wurzel, von dem alles kommt und von diesem Tod und Auferstehen des Herrn, das auf den Altären gegenwärtig ist, stammt ja alles, was wir an Gnade, an Erlösung, an Rettung, an Sakrament, an Wahrheit und so weiter haben. Und wenn es nun hier heißt, dass diese 144.000 mit den Harfen Gottes, das bezieht sich also eindeutig auf dieses Lied des 13. Kapitels, des 14. Kapitels, so wird vermutlich auch hier wieder nicht irgendeine Eucharistia, also irgendein Lobpreis, sondern die Eucharistia gemeint sein. Sodass also das, was wir da hier hören oder lesen, eine Art Präfation ist. Das, was bei uns beginnt, es ist in Wahrheit würdig und recht geziemend und heilsam, dem immer und überall Dank zu sagen, das ist das. Und wenn Sie aus diesen Überlegungen wirklich ein bisschen eine Vertiefung Ihrer Liebe zur Heiligen Messe gewinnen und eine Vertiefung Ihrer Bereitschaft, das mitzuvollziehen. In der Messe sind Sie ja nicht Publikum, dass da vorne ein Produzent irgendwas also gestaltet und Sie warten, bis er fertig ist und sagen, am Schluss war ganz schön oder war nicht schön. Sondern das ist ja ein gemeinsames Tun, ein gemeinsamer Mitvollzug. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht, haben wir gerade gehört. Wir feiern ja mit, wir nehmen ja teil an diesem Priestertum Christi. Und wir stimmen dann ein, wenn der Priester Hostie und Kelch emporhebt durch ihn und mit ihm. Und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allherrscher. Gerecht und wahrhaft sind deine Wege, König der Völker. Es kommt also der Moment, wo wir das alles begreifen werden. Sie werden sich erinnern, es hat eine Stelle gegeben im 13. Kapitel, wo also von der Tragödie der Zulassungen geredet wird. Es ward dem Drachen gestattet, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu besiegen. Und es ward ihm gestattet, dies 42 Monate lang zu tun. Das war diese Stelle, wo es dann weiter heißt, hier bedarf es der Geduld und des Glaubens der Heiligen. Also dieses Rätsel der Zulassung Gottes. Denken Sie zum Beispiel, wir haben es ja selber erlebt, das Erschrecken, also dieser Schock, wie dieser kurzfristige Papst Johannes Paul I. gestorben ist, wo so viele also erwartet haben, das ist genau das, was unsere Zeit braucht. Wie weit der jetzige Papst das alles ist, was die jetzige Zeit braucht, sei dahingestellt. Aber jedenfalls die Zustimmung und der Jubel und die Zuneigung hat der frühere auf eine ganz andere Weise genossen als der jetzige und stirbt dann also nach, glaube ich, 30 Tagen Papsttum eines ganz plötzlichen Todes. Nicht, wo man sich fragt, ja, warum muss das sein und wie kann sowas passieren. Und da gibt es aber, das ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber es gibt viel größere Katastrophen, wo man sagt, warum muss das zugelassen werden. Wir verstehen dich einfach nicht. Und dieses Nicht-Verstehen, das wird dort eben vorausgesetzt, wo es dann heißt, hier bedarf es der Geduld. Du musst warten können. Du musst warten können, bis es dir eines Tages offenbar wird und dann wirst du begreifen, dass letztlich hinter all dem ein unendlich großartiger Plan gewesen ist. Eine unendliche Weisheit, eine väterliche Huld, eine unendliche Liebe wirksam gewesen ist. Aber jetzt kannst du es noch nicht sehen. Und deswegen heißt es hier, dass den Menschen, wenn sie dann in der Vollendung anfangen zu begreifen, was alles, wie alles zusammenhängt, dann singen sie dieses Lied mit den Harfen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herrgott, Allherrscher. Gerecht und wahrhaft sind deine Wege, König der Völker. Merken Sie sich diese alte Weisheit, dass man eine Sache immer erst dann beurteilen darf, wenn sie fertig ist. Nicht, das ist eine ganz nüchterne und ganz primitive Angelegenheit. Das kannst du jeder Hausfrau, die da jetzt eine Speise kocht oder eine Torte backt, die kannst nicht den Teig kochen und sagen, ja, das ist grauslich. Nicht, du musst, wenn sie sagen, ja, warte, bis die Torten fertig ist, dann kannst du sagen, ob sie was heißt oder nicht. Man muss warten, bis etwas fertig ist. Und wenn du zur Schneiderin gehst und dir ein Kostüm machen lässt, nicht, und sie fängt an zuschneiden und ein bisschen absteppen und dann wird was probiert und dann sagt, das kann ich gar nicht anziehen. Nicht, denn natürlich wird die Schneiderin sagen, das sieht man auch nicht an, das ist ja noch nicht fertig. Nicht, das ist also ganz was Einfaches und bei Gott können wir diese primitivste Regel scheinbar nicht anwenden. Wir müssen auch warten, bis seine Sache fertig ist. Dann können wir sagen, ob es richtig war, was im Schöpfungsbericht steht. Gott sah, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Wer sollte dich nicht fürchten und nicht preisen? Deinen Namen fürchten ist nicht Angst. Achten Sie auf die Unterscheidung. Gottes Furcht ist im ganzen Alten Testament die Grundhaltung des Glaubenden. Und das ist nicht aufgehoben. Das gilt auch für uns genauso. Und die Psalmen, wo immer wieder Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit, also der Anfang des Erkennens, das ist also uns für, gilt für uns genauso. Aber Furcht ist nicht Reaktion auf... Furcht ist was anderes als Angst. Angst ist Reaktion auf eine Gefahr. Furcht ist Reaktion auf etwas Übermächtiges, etwas Überwältigendes, etwas, dem ich nicht gewachsen bin, das ich nicht verkraften kann, dass da ist Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht ist die Grundhaltung eines Menschen, der Gott ernst nimmt. Und so ist dieses Fürchten, wer sollte sich nicht fürchten und nicht preisen deinen Namen, denn du allein bist heilig, alle Völker werden kommen und dir huldigen, denn offenbar geworden sind deine gerechten Gerichte. Und jetzt kommt die feierliche Einführung der sieben Zornesengel, die die goldenen Schalen mit dem Zorn Gottes auf die Erde ausschütten. Wieder sah ich, und es ward aufgetan, der Tempel des Zeugniszeltes im Himmel, und aus dem Tempel traten die sieben Engel mit den sieben Plagen, gekleidet in Linnen, strahlend rein, goldene Bändung, die Brust geschlungen. Eines von den vier Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, gefüllt mit dem Zorn Gottes, der lebt in alle Ewigkeit. Da ward der Tempel voll des Rauches und von der Herrlichkeit Gottes und seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel treten, bis sie die sieben Plagen der sieben Engel vollendet hatten. Das ist eine seltsame Kombination der Begriffe, wenn es hier heißt, ich sah auf und aufgetan ward der Tempel des Zeugniszeltes. Entweder ist es ein Zelt oder ist es ein Tempel. Aber Tempel des Zeltes, das ist also seltsam. Manche von Ihnen, die alttestamentlich informiert sind, werden sich erinnern, dass das Heiligtum Israels, das war die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, bis zum Bau des Salomonischen Tempels in einem Zelt aufbewahrt wurde. Und dieses Zelt ist also während der ganzen Wüstenwanderung ist also mitgeführt worden, immer wieder neu aufgestellt. Und über dem Zelt war die Wolkensäule, die die Anwesenheit Gottes in diesem Zelt symbolisiert hat, und das war das Zelt, wo Mose also einerseits die Weisungen Gottes empfangen hat. Später wurde in dieses Zelt auch der Kult hineinverlegt, man hat dort die Opfer gefeiert. Und dieses Zelt ist erst abgekommen, als dann Salomon regiert von 970 bis 931 vor Christus und hat im vierten Jahr seiner Regierung mit dem Tempelbau begonnen, und damit hat das Zelt aufgehört. Aber es bleibt weiterhin offenbar dieser Name bestehen, das Zeugniszelt. Das Zeugniszelt, weil hier Gott seine Anwesenheit bezeugt und seinen Bund bezeugt, den er mit Israel geschlossen hat. Das ist also jetzt der Tempel. Und wieder sah ich auf, und es ward aufgetan, der Tempel des Zeugniszeltes im Himmel. Und aus dem Tempel traten die sieben Engel mit den sieben Plagen, gekleidet in Linnen, strahlend rein, goldene Bänder um die Brust geschlungen. Das sind nun Engel, die in der Kleidung der Priester auftreten. Also dieses Ausgießen der sieben Zornesschalen ist eine priesterliche Handlung, ist eine Kulthandlung. Kult ist der offizielle Akt der Gottesverehrung. Das Geschöpf schuldet dem Schöpfer Anerkennung und Anbetung. Das ist einfach ein Grundgesetz des Wirklichen. Damit vollziehe ich die Wahrheit. Und dieser Kult, diese Gottesverehrung, wird im Allgemeinen gemeinschaftlich vollzogen, weil der Mensch ja nicht nur Individuum ist, sondern primär sogar Gemeinschaftswesen. Und was, wenn wir sagen, also nun, es geht, was da vor sich geht, was da geschieht, die gerichtlichen Akte der letzten Zeit dieser Menschheitsgeschichte, dass diese gerichtlichen Akte letztlich nichts anderes sind als die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Also letztlich ein priesterlicher Vorgang, die Verwirklichung jener Herrschaft, wo die Geschöpfe ihm huldigen, ihm dienen und in seiner Einigung leben. Interessant ist nun im Vers 7 diese Bemerkung, also da kommen diese sieben Engel aus dem Tempel, sie haben noch leere Hände, und es wird ihnen jedem eine goldene Schale gegeben. Wer gibt ihnen diese Schale? Seltsamerweise eines von den Wesen. Eines von den Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, gefüllt mit dem Zorn Gottes, der lebt in aller Ewigkeit. Also nicht Gott, sondern ein Wesen. Sie werden sich erinnern, im vierten Kapitel ist dieser Thronende und vor dem Thron die vier Wesen. Diese seltsamen Wesen, die so sonderbar dargestellt werden. Das erste Wesen ist gleich einem Löwen, das zweite Wesen gleich einem Stier, das dritte Wesen besitzt ein menschenähnliches Antlitz und das vierte Wesen gleich einem fliegenden Adler. Das ist dann viel, viel später, Jahrhunderte später, für die vier Evangelisten verwendet worden, hat mit den Evangelisten gar nichts zu tun, kommt aus der Symbolik der assyrischen Tempelwächter. In den assyrischen Tempeln, vor den assyrischen Tempeln, hatte man so eigenartige Zwischenwesen, also Tierleib und Menschenkopf oder umgekehrt Menschenleib und Tierkopf. Auch in Ägypten gibt es diese Zwischenwesen, wo ein Menschenleib und ein Falkenkopf drauf ist. Und also diese seltsamen, aus der Mythologie der orientalischen Völker stammenden Gestalten sind auch in der Apokalypse und bedeuten die kosmischen Wirklichkeiten. Das sind symbolische Wesen für den Kosmos. Und eines dieser kosmischen Wesen gab den sieben Engeln die sieben goldenen Schalen. Also wenn jetzt der Zorn Gottes sich ergießt in Form von gerichtlichen Vorgängen auf dieser Erde, dann ist das nicht unmittelbar von ihm verfügt, sondern das ist, ergibt sich aus der Konzeption der ganzen Schöpfung. Ich darf Ihnen da einen wunderschönen Satz, also überhaupt Augustinus hat eine Sprache, die im Lateinischen noch faszinierender ist, natürlich wie im Deutschen, in der Übersetzung. Wenn wir nämlich hören Gottes Gericht, dann stellen wir uns da irgendwelche willkürliche Entscheidungen vor. So wie unser Gericht, da geht eine Verhandlung in Szene, und dann entscheidet der Richter, also weiß ich, 2 Jahre Gefängnis oder 5 Jahre Gefängnis oder Freispruch oder bedingt. Aber das ist letztlich irgendwo ein Willkürakt. Er könnte auch was anderes entscheiden. Nicht nur der Richter entscheidet sich halt für das oder für jenes. Und das wäre völlig falsch. Sondern nach der ganzen biblischen Aussage, ob Sie jetzt die Evangelien mit den Gerichtsreden in den Evangelien anschauen oder die Apokalypse, Gericht geschieht aus einer innergeschöpflichen Gesetzlichkeit. Wenn ich es Ihnen ganz einfach sagen darf, Gott hat für diese ganze Schöpfung einen Plan und er hat uns den Plan mitgeteilt. Wir sollen in der Schöpfung nach diesem Plan leben. Wenn wir nach dem Plan leben, dann vollzieht sich das, wie er es gemeint hat, und dann werden wir drauf kommen, dass das wirklich großartig ist, dass das voll Weisheit und voll Güte und voll Schönheit ist. Und das ist dieser Plan. Wenn jemand heute in der Messe war, wenn Sie sich erinnern, Sie haben heute eine Lesung gehabt, und da ist also die Schönheit des mosaischen Gesetzes, was für eine Weisheit dieses Gesetz hat, nicht? Und wenn ihr das Gesetz haltet, werdet ihr leben, heißt es in der heutigen Lesung aus dem Deuteronomium. Also das ist ja, ergibt sich logisch, wenn ich weiß, es gibt eine Ordnung Gottes, es gibt eine Weisung Gottes, wie man das Leben macht, wie man das aufbaut. Und ich halte mich an die Weisung, dann kann ich auch sicher sein, dass was wird daraus und was Schönes daraus wird. Das sagt ja der Herr am Ende der Bergpredigt. Der meine Worte hat und sie hält gleich einen Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Und es kommen dann Überschwemmungen und alles kommt daher, aber das Haus hält stand, weil es war Felsen gebaut. Der meine Worte hat und sie nicht hält gleich einen Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Dann kommt Überschwemmung und Blitzschlag und Hagel und weiß ich was. Und das Haus stürzt ein und es gab einen großen Krach, der Ohren hat, der höre. Und da gibt es eben einen Satz, wo Augustinus dieses Grundgesetz in einer wunderbaren Weise zusammenfasst. Das Grundgesetz, dass alle Tragödien, die da passiert sind, und alles Leid und alle Zerstörung und aller Untergang, dass das hausgemacht ist. Wir haben nicht die Ordnung vollzogen, die er hineingelegt hat. Und darum funktioniert es nicht. Darum kracht es rundum und ist, wo wir hinschauen, also ein Versager. Und der Satz bei Augustinus heißt, du hast es so gefügt, o Gott, dass sich selbst zur Strafe sei jeder ungeordnete Geist. Ordinaste enim Deus, ut sibi ipsi sit föna omnis inordinatus animus. Du hast es so gefügt, o Gott, dass sich selbst zur Strafe sei. Also ich bestrafe mich ja selber. Das machen ja alle halt. Sie bauen ja nicht nach den Weisungen Gottes ihr Leben. Sie bauen ihr Leben nach ihren eigenen Gutdünken, wie es ihnen passt, wie es für sie vorteilhaft ist, wo sie einen Profit herausschauen können. Nicht also aus rein egoistischen Motiven heraus, ist das ganze Leben, Berufsleben, Privatleben, Familienleben, politisches Leben, gesellschaftliches Leben, ist alles von diesen Gesichtspunkten her gestaltet. Kein einziger, ich meine natürlich, man darf nicht verallgemeinern, aber so die große Masse schert sich um irgendwelche Konzepte des Evangeliums, wie man das Leben macht. Und darum, wie gesagt, also Kraft natürlich in allen Fugen. Und das ist hier gemeint, eines von den vier Wesen gab den sieben Engeln die sieben goldene Schalen. Also nicht Gott verfügt, ihr zahlt jetzt drauf, weil ihr gesündigt habt, sondern das liegt in der Natur der Schöpfung, dass jeder, der sich an den Schöpfungsgesetzen vergeht, einfach drauf zahlt. Da ward der Tempel voll des Rauches von der Herrlichkeit Gottes und seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel treten, bis sich die sieben Plagen der sieben Engel vollendet hatten. Der Rauch ist immer Symbol für die Unerkennbarkeit Gottes. Du musst also rechnen, dass bis zuletzt vieles dir dunkel bleibt, dass du bis zuletzt dir vieles nicht erklären kannst. Und ich bitte sie, dass sie das festhalten, weil es gehört zum Wesen des Glaubens dazu. Wenn du in deiner Glaubensschau, in deiner Gotteserkenntnis, überall, wenn das alles auf Null aufgeht, wenn du alles begreifst und wenn du alle Probleme lösen kannst, dann bist du auf einer falschen Spur. Dann hast du eine Gottesvorstellung oder eine Glaubensvorstellung, die so kleinkariert ist wie unser menschliches Hirn. Wenn du die wirkliche Botschaft Gottes empfängst, wirst du einiges begreifen, es wird dir manches mit der Zeit deutlicher werden, aber du wirst bei vielem anstehen. Gott bleibt Mysterium, weil der Mensch begrenzt ist und Gott jenseits dieser Grenzen ist. Gott ist transzendent, transzendo heißt ich übersteige, er übersteigt unsere Fassungskraft, er übersteigt unser Vokabular, er übersteigt unsere Erlebnisfähigkeit. Wir stehen überall an. Da haben Sie aber dann eine Garantie, dass Sie auf der richtigen Spur sind, wenn Sie vor diesem Geheimnis Gottes plötzlich innehalten müssen. Das ist der Rauch. Der Tempel war voll des Rauches von der Herrlichkeit Gottes und seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis sich die sieben Plagen der sieben Engel vollendet hatten. Und jetzt werde ich schauen, dass ich also halbwegs wenigstens mit dem Wesentlichen durchkomme beim 16. Kapitel, weil jetzt werden die sieben Zornesschalen ausgegossen. Aber das ist, wie gesagt, leicht, da sind große Probleme, ich glaube, ich komme halbwegs durch. Und ich hörte eine gewaltige Stimme aus dem Tempel, die den sieben Engeln zurief, zieht hin und schüttet die sieben Zornesschalen auf die Erde aus. Der erste ging hin und schüttete seine Schale auf das Land, also auf die Erde, auf das Land. Da kam ein böses, schlimmes Geschwür über die Menschen, die des Tieres Zeichen trugen und sich neigten vor seinem Bild. Der zweite goss seine Schale in das Meer, und es ward wie das Blut eines Toten und alle Lebewesen im Meer starben. Der dritte goss seine Schale in die Flüsse und Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser rufen, gerecht bist du, der ist und war, du Heiliger, der du dieses Gericht gehalten, weil sie das Blut der Heiligen und Propheten vergossen haben, gabst auch du ihnen Blut zu trinken, sie haben es verdient. Und den Altar hörte ich sprechen, ja, Herr, Gott, Allherrscher, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Der vierte goss seine Schale auf die Sonne, da ward ihr gegeben, die Menschen mit stechender Glut zu fängen, und sie wurden mit großer Gluthitze versenkt. Da fingen sie an, den Namen Gottes zu lästern, weil er über diese Plagen gebietet, und sie kehrten nicht um, ihm die Ehre zu erweisen. Wie ich Ihnen sagte, ist also die Apokalypse Geschichtsdeutung. Geschichtsdeutung von der Schau Gottes her. Und diese Geschichtsdeutung gilt natürlich für jede Generation. Aber es ist manchmal also erschreckend, beklemmend, wie das wörtlich sich bei uns zeigt. Sicher, es ist nicht nur für unsere Zeit geschrieben, es hat vor 100 Jahren gegolten und wird in 100 Jahren wieder gelten. Aber wenn es so handgreiflich ist wie bei uns, dann ist man, wie gesagt, also ernstlich berührt. Da ist einmal das Erste. Das über das Land, das trifft also die Menschen. Ein böses, schlimmes Geschwür kam über die Menschen. Das heißt, sie werden krank, und zwar krank an der Sünde. Denn das Geschwür, das ist ja der Aussatz. Und der Aussatz ist in der ganzen Symbolik der Bibel, ist das Symbol für Sünde. Und diese Menschen, die in der Sünde leben, sind also krank. Und wir sind krank in jeder Form, psychisch, biologisch und medizinisch. Und du kannst schauen, wo du willst. Ich erinnere mich an meine Kaplansposten, da wir in beiden. Und zwei dieser Posten haben wir sehr alte Matrikenbücher gehabt. Ich konnte also aus dem 16., 17. Jahrhundert nachlesen, in den Totenbüchern, woran die Leute gestorben sind. Die sind zu 80% an Altersschwäche gestorben. Das waren lauter Leute, die nie einen Arzt gesehen haben. Das waren Leute, die also nie eine Medizin genommen haben. Das gab's. Ich habe es als Kapellan noch erlebt. Bei unseren eigenen Leuten in meinem Fall, dass sie so und so viele, habe ich gekannt, die nie bei einem Arzt waren, die nie krank waren. Bei uns ist das scheinbar selbstverständlich. Und wenn einer nicht krank ist, dann muss er krank sein. Ja, weil das so selbstverständlich ist. Also das ist das, über dann das zweite sind die Wasser. Zuerst das Salzwasser, das Meer, dann das Süßwasser, die Flüsse und Wasserquellen. Sie wissen, was aus unserem Wasser geschieht. Nicht? Der Regen kommt sauer herunter, der ist von den Fabriken vergiftet und das Grundwasser ist von den Abwässern vergiftet. Geht alles hin. Und die Meere sind heute schon Kloaken. Ich habe es ja selber erlebt. In Istanbul ist Fisch das teuerste gewesen durch eine große Hafenstadt. Man würde meinen, dass dort also der Fisch der Kartell kostet. Das teuerste Fleisch, was es in Istanbul gegeben hat, war der Fisch. Weil der von weiß Gott wo importiert werden musste, weil es rundherum alles hin ist. Und wenn es dann beim vierten, das ist mir auch unter die Haut gegangen, der vierte goss seine Schale auf die Sonne, da war dir gegeben, die Menschen mit stechender Glut zu sengen. Sie wurden von großer Gluthitze versenkt. Wissen Sie, dass das ohne weiteres passieren kann? Wenn die Polkappen schmelzen und es ist die Atmosphäre ist schon sehr weitgehend zerstört durch die Überschallflugzeuge. Die zerreißen also die Schutzhülle unseres Planeten, die Schutzhülle gegen die kosmischen Strahlen. Und wenn diese Schutzhülle so weit zerstört ist, dass die kosmischen Strahlen mehr oder weniger ungehindert eindringen auf die Erde, dann schmelzen die Pole. Wenn Sie sich, ich habe das sogar aufgeschrieben, glaube ich, der Südpol, die Antarktis sind 14 Millionen Quadratkilometer Eis. Und dieses Eis hat eine Mächtigkeit bis zu 4,3 Kilometer. Also 4.300 Meter tiefes Eis. Jetzt stell dir vor, wenn das anfängt zu schmelzen. Ich habe es ausgerechnet, da würde das Meer, die Weltmeere würden um 6 Meter steigen. Das heißt, Überschwemmungen noch und noch, die ganzen Küstengebiete sind alle hin. Nicht, und deswegen sagt man manchmal, also wird es ein kalter bisschen, wenn man diese Sachen liest. Der fünfte goss seine Schale auf den Thron des Tieres. Das geht dann also direkt auf das Dämonische. Da kam Finsternis über sein Reich, vor Qual zerbissen sie sich ihre Zunge und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und Geschwüre und kehrten nicht um von ihren Werken. Für den damaligen Leser ist der Thron des Tieres eindeutig Rom. Nicht, ich habe Ihnen damals die beiden Tiere erklärt, das Tier vom Meer und das Tier vom Land. Das Tier vom Meer ist also Rom mit der Selbstvergötzung der Kaiser und das Tier vom Land ist also der Lebensgenuss und die Anthropozentrik, wo der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird, das Leben genießen will, das ist die hellenistische Lebensauffassung, also praktisch das kapitalistische Denken und das andere ist das Denken des Hochmuts. Und was kommt? Es kommt Finsternis über sein Reich. Wissen Sie, dass plötzlich die Dinge, an die diese Leute geglaubt haben, wo sie überzeugt waren, das garantiert uns endloses Glücklichsein. Das alles ist nicht mehr da, das funktioniert alles nicht mehr. So genau wie bei uns. Nicht? Die Leute haben alles verloren, den Glauben an den Fortschritt, den Glauben an die Wissenschaft, den Glauben an die Politiker. Sie glauben gar nichts. Sie glauben ihren Bauch. Das ist das Einzige. Es ist nichts mehr da, es ist wirklich die totale Finsternis. Sie macht keine Ordnungen mehr, keine Wertmaßstäbe, keine moralischen Linien, nichts haben sie. Jeder tut, wie er glaubt. Ne? Da kommt die Finsternis. Und das ist alles tatsächlich also verschuldet. Wir könnten also Ihnen genau nachweisen, dass nur das Profitdenken und nur also die Rücksichtslosigkeit und nur der Egoismus, diese ganze Zerstörung in der Natur, die Zerstörung in den menschlichen Ordnungen, das ist alles letztlich schuld. Der sechste goss seine Schale auf den großen Euphratstrom und sein Wasser versiegte, sodass den Königen der Weg vom Aufgang der Sonne, also vom Osten her, freigelegt war. Das ist der ständige Alpdruck der Römer gewesen. Jenseits des Euphrat haben die Parther gewohnt, ein großes Reitervolk, das einzige Volk, mit denen die Römer nicht fertig geworden sind. Die Römer konnten die Parther nicht besiegen. Die Parther waren also scheinbar leidenschaftliche Kämpfer und hatten so kleine Pferde, windschnell in der Wüste dort sich bewegen konnten. Und der Euphrat hat sie geschützt. Nicht? Der Euphrat war also der Strom, der es verhindert hat, dass diese Leute, die Parther, ins römische Reich einströmen. Jetzt kommt also der sechste goss seine Schale auf den großen Euphratstrom, sein Wasser versiegte, sodass den Königen der Weg vom Aufgang der Sonne her freigelegt war. Also praktisch der Auftakt zum großen Völkerkrieg. Nun sah ich aus dem Maule des Drachen, wenn Sie noch 5 Minuten Zeit haben, nun sah ich aus dem Maule des Drachen und aus dem Maule des Tieres und dem Mund des Lügenpropheten 3 unreine Geister herauskommen wie Frösche, Dämonengeister, die Wunderzeichen vollbringen und ausziehen zu den Königen der ganzen Welt, sie zum Kampf zu sammeln auf den großen Tag Gottes des Allherrschers. Es braucht sich also die Entscheidungsschlacht zusammen, Entscheidungsschlacht zwischen den 144.000 und dem Gefolge des Lammes auf der einen Seite und dem Gefolge des Tieres, auf der anderen, des Drachen auf der anderen Seite. Und diese satanische Trinität, der Drache und die beiden Tiere, die haben jetzt haben sich noch irgendwelche Helfer geholt, die Dämonengeister, die wie Frösche aus dem Mund hervorkommen, wobei diese Frösche aus der Mythologie der Perser stammen. In der persischen Mythologie sind die Frösche Attribute des Achriman. Achriman ist der Gott der Finsternis, also der Gott des Bösen. Und die Frösche sind seine Attribute. Daher kommt auch die sehr nette Art in der romanischen Kunst, wenn Sie diesen Spott über die Dämonen in den romanischen, also Domen und so weiter, beobachten, wo zum Beispiel also eine Säule und ein Kapitell, und zwischen dem Kapitell und dem Säulenstumpf grinsen so ein paar solche komische Gefrisse heraus. Da sind sehr häufig diese Kröten. Kröten und aber auch Fratzen, Menschenfratzen. Das ist, die auch in den Pfeilern selber sind die eingemauert und schauen dann so heraus mit so komischen großen Augen. Das ist also die Freude der romanischen Zeit, der romanischen Christen, dass das Dämonische gebändigt ist. Dass in unseren Domen, in unseren Kirchen, das Dämonische keine Macht mehr hat. Hier ist also der Raum ausgespart und hier sind sie einfach gefesselt. Und da hat man eben diese Frösche immer wieder verwendet. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Das ist ein eingeschalteter Satz, der wieder erinnern soll, dass wir ja früher die Verkehrung gesehen haben. Selig, der wacht und sein Gewand bewahrt, das Gewand ist das Taufkleid, dass er nicht nackt einhergeht und seine Schande nicht sichtbar wird. Er ist also gewandet als einer vom Gefolgschaft, von der Gefolgschaft des Lammes. Sie sammelten also die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Harmagedon, Berg Magedon. Das ist der Berg von Megiddo, wo einige große Entscheidungsschlachten zur Zeit schon der Ägypter und dann später des Staates Israel sich abgespielt hatten. Also das ist ein Symbolausdruck für eine große Völkerschlacht. Der Siebente goss seine Schale über die Luft hin, also über den Kosmos, die 7. Zornesschale. Da kam eine gewaltige Stimme aus dem Tempel von dem Thron und rief, es ist geschehen. Blitze und dröhnende Donnerschläge erfolgten und ein großes Beben, so gewaltig wie noch niemals eines war, seitdem es Menschen auf Erden gab. Da fiel die große Stadt, das ist Babylon, Symbolwort für Rom, da fiel die große Stadt in 3 Teile auseinander, die Heidenstädte stürzten zusammen und Babylons der Großen war vor Gott gedacht, dass ihr der Becher gereicht werde. Mit dem Weine der Zornesglut, auch alle Inseln verschwanden, Berge waren nicht mehr zu finden. Mächtiger Hagelschlag, wie von Zentnerstücken, schlug vom Himmel auf die Menschen nieder. Da lästerten die Menschen wieder Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage traf schwer. Der Gedanke, dass es hier sich um einen Atomkrieg handelt, ist natürlich naheliegend. Bitte, ich will damit nur sagen, dass man in jeder Zeit diese Dinge für die Zeit deuten muss. Aber das ist praktisch eine Schilderung eines solchen Krieges. Aber es ist noch nicht das Ende, sondern es ist eine von den letzten großen, also Weltkatastrophen, Völkerkatastrophen im Zuge des gerichtlichen Geschehens. Katastrophen, die immer noch ein Werben Gottes um diese Menschen in sich tragen, immer noch Anruf zur Bekehrung sind, immer noch ein neuer Versuch, die Menschen aus ihrer Verlorenheit herauszuholen und zum Heil zu führen. Aber alle diese Versuche sind vergeblich. Auch hier wieder der letzte Satz hat gelautet, da lästerten die Menschen wieder Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage traf schwer. Wir schließen mit einem Gebet.